ARD.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Majula Singapura, vorwärts Singapur, so heißt es jedes Jahr beim National Day im kleinen, aber sehr feinen Stadtstaat an der Spitze Malaysias. Majula Singapura, die Nationalhymne, okay, machen wir auch nicht häufig in einer Sendung, aber das musste jetzt mal sein. Ne? Singapur hat eine Menge zu bieten für Reisende, für Geschäftsleute, für Expats, Europäer beispielsweise, die für einige Zeit im Little Red Dot leben, im kleinen roten Punkt auf der Landkarte, wie die Singapurer gerne über ihr Zuhause lächeln spotten. Singapur zaubert jedes Jahr eine Formel-1-Rennstrecke in die Innenstadt. Singapur ist ein Shoppingparadies. Es hat ein bisschen Indien, viel China, ein wenig muslimische, arabische Welt zu bieten. Wir sind heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt in Singapur unterwegs und reden natürlich auch über die Regierung, die bestenfalls halbdemokratisch ist, in vielen Bereichen aber erfolgreich, was etwa den Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger angeht. Lee Kuan Yew, der Staatsgründer, inzwischen verstorben, früher sehr autoritär unterwegs, wird von den Menschen in Singapur daher immer noch geliebt und verehrt. Michael Marek war für uns in Singapur und der weiß, dass er nicht alles wird erzählen können. Hallo Michael.
Moin Udo, grüß dich.
Moin, moin Michael. Ich habe ja eben Singapur ein bisschen beschrieben, aus meiner Kenntnis so, gekennzeichnet. Stimmst du dem zu? Was würdest du ergänzen?
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Eine multikulturelle Gesellschaft mit vielen Ethnien, ein Schmelztiegel, die friedlich zusammenleben, die stolz auf ihr Land sind. Das hört man immer wieder in Gesprächen mit den Singapurern heraus. Und andererseits muss man auch sagen, eine gewisse Fremdenfeindlichkeit gibt es da, gerade seit der Covid-19-Pandemie, was vor allen Dingen die Wanderarbeiter betrifft aus Bangladesch, die armen Wanderarbeiter aus Bangladesch und Indien, die dort die Arbeit übernehmen, die Singapurer nicht übernehmen, wo es diese Covid-Cluster gab, da gibt es schon eine gewisse Fremdenfeindlichkeit. Über Politik wollen die Singapurer nicht sprechen, das ist ein No-Go, da spricht man auch aus Höflichkeit nicht drüber. Andererseits, Transparency International sagt, Singapur gehört zu einem der am wenigsten korrupten Länder dieser Welt. Und andererseits schauen wir uns die Medienfreiheit an. Du selber warst ja auch Korrespondent dort. Da führt beispielsweise Reporter ohne Grenzen Singapur, ich habe das nochmal nachgeschaut, an 129. Stelle von 180 Ländern. Selbst Zimbabwe und Haiti, Katar liegen noch vor Singapur. Also mit der Medienfreiheit, so wie wir sie kennen, mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 400 Tageszeitungen, da ist es nicht weit her. Viele Journalisten üben Selbstzensur, kritische Blogger kriegen Verleumdungsklagen an den Hals. Das ist schon sehr schwierig. Es gibt die Todesstrafe, die war lange Zeit ausgesetzt, jetzt wieder da, seit 2022, tatsächlich durchgeführt, vor allen Dingen bei Rauschgiftdelikten. Amnesty International schnell kritisiert das. Ja, und dann gibt es ein tolles Bildungssystem. In den Vergleichsstudien weltweit sind die immer vorne. Große Betriebe, Konzerne aus Deutschland, Europa, Amerika gehen dorthin. Einmalige Forschungsmöglichkeiten für Start-ups. Der Staat unterstützt das mit vielen finanziellen Mitteln. Also ja, ein ambivalenter Staat.
Jetzt haben wir schon mal eine ganze Menge Singapur kennengelernt, würde ich sagen. Gibt ja auch noch die Kaugummi-Klischees. Du kennst sie, müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Wir wissen, das stimmt, man darf da keine Kaugummis essen und ausspucken, man kann auch keine kaufen. Aber so wichtig ist das im Alltag nicht und über Politik will man nicht sprechen. Lange Zeit durfte man das eigentlich auch nicht. Das hat sich ein bisschen geändert, hast du ja eben auch schon erwähnt. Jetzt mach es mal so ganz konkret. So, wie war das? Du kommst am Changi Airport an, das ist ja einer der bestorganisiertesten Flughäfen der Welt, und fährst in die Stadt. Wie war dein erster Eindruck?
Also, ich kam aus dem kalten Deutschland, aus dem kalten Hamburg. Und wenn man in die USA fährt, du kennst das vielleicht auch, dann kommt man in diese total überkühlten Flughäfen an. Die Klimaanlagen sind so voll aufgedreht, man ist gleich wieder in der Kälte. Das war total angenehm dort auf dem Flughafen. Da ist man bei 24, 25 Grad. Sehr angenehm. Man fühlt sich total wohl in einem Land, das so feucht, so heiß, so schwül ist. Und dann gehst du dort in den Flughafen und dann siehst du dort ein Juwel, wie die Singapurer sagen, The Jewel, ein Wasserfall inmitten des Flughafens, der sich über mehrere Stockwerke ergießt, mit Bäumen gepflanzt. Da fehlten eigentlich nur noch die Krokodile und Warane drumherum. Das war schon ziemlich eindrucksvoll. Und wenn du dann in die U-Bahn steigst, in die Metro, das ist wirklich klasse, nicht? Ein tolles Nahverkehrssystem, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Also da ist man schon beeindruckt und da könnte sich die Politik hier in Deutschland eine Menge abschneiden dran.
Hat sie auch zwischendurch versucht, Hamburgs früherer Bürgermeister Ole von Beuys war zum Beispiel in Singapur, um sich das Ganze mal anzugucken. Ich glaube, richtig viel übernommen hat er nicht, aber das ist schon sehr beispielhaft, da kommen wir vielleicht wirklich nochmal drauf. Und dann fährt man über den Highway, den East Coast Parkway wieder rein in die Stadt und dann hast du das Gefühl, die fegen hier selbst die Autobahn. Das ist schon sehr ordentlich. Ich sag mal, beide haben wir zentrale Eindrücke. Michael, wir steigen jetzt gleich mal ein in das Leben der, soll man das sagen, normalen Menschen in Singapur. Also nicht in das der ziemlich vielen Reichen ja auch. Wohnraum ist in Singapur, klar, wichtiges Thema, begrenzte Fläche des Stadtstaates. Public Housing, staatlich gefördertes Wohneigentum soll da helfen. Das hast du dir angeguckt und das lernen wir jetzt kennen mit Michael Marek.
Es ist schwül und heiß, 30 Grad schon um 10 Uhr morgens, die Luftfeuchtigkeit bei heftigen 90%. Trotzdem bin ich zu Fuß unterwegs im Stadtteil Tanjong Pagar, ein multikulturelles Viertel im Süden Singapurs, mit vielen Restaurants und buntem Nachtleben. Um mich herum 30 bis 40 stöckige Wohnhäuser.
Meine Haustür steht eigentlich immer offen. Meine Nachbarn sind mir wichtig, zwei ältere Leute.
Kees Ing lebt in einer Dreizimmer-Eigentumswohnung im 19. Stock. Nichts Ungewöhnliches in Singapur. Wie viele andere Einwohner hat der junge Mann seine Wohnung vom Staat erworben und für 99 Jahre gepachtet. Public Housing nennt sich das System, sagt Kees. Doch dabei gehe es nicht nur um die eigenen vier Wände, sondern auch um Gemeinschaft.
Wir kaufen für uns gegenseitig ein. Wir nennen das in Singapur Kampong. Ein malaiisches Wort, das traditionell ein Dorf oder eine ländliche Siedlung beschreibt. Wir haben diesen schönen Sinn für eine enge soziale Bindung. Wir teilen uns das Pflanzenrack dort. Er baut sein eigenes Zeug an und kümmert sich um meine Pflanzen, wenn ich mal unterwegs bin.
Wir sitzen bei einer Tasse Chrysanthementee zusammen. Seine Wohnung liegt in einem der oberen Stockwerke. Hier fühle er sich wohl, sagt Kees. Er sei leidenschaftlicher Fahrradfahrer und sein Bike stehe immer auf dem Hausflur. Die Nachbarn würden das tolerieren, wie überhaupt das Miteinander sehr wichtig sei. Obwohl Häuser und Wohnungen oft einförmig und nach dem gleichen Muster gestaltet sind, erfreuten sie sich bei den Singaporeans großer Beliebtheit. Über 80% aller Einwohner haben eine solche Eigentumswohnung mit staatlicher Hilfe erworben, um so dem Problem hoher Mieten zu entgehen. Das System des Public Housing funktioniere. Hier lebten Arm und Reich nebeneinander, bestätigt auch Pei Juan Yu. Die Architektin lebt im gleichen Stadtviertel. Nebenbei arbeitet sie als Stadtführerin und zeigt Touristen ihr eigenes Viertel.
Die Regierung will nicht, dass Leute Häuser und Wohnungen kaufen, um mit ihnen zu spekulieren. Die Idee des öffentlich geförderten Wohneigentums ist, dass du in der Wohnung lebst und nicht, dass du Geld damit verdienst. Das ist auch einer der Gründe, warum Airbnb in Singapur verboten ist. Außerdem zerstört Airbnb das Gemeinschaftsleben. Öffentlich geförderte Eigentumswohnungen dürfen nicht vermietet werden. Du kannst sie langfristig vermieten, ja, aber nicht für 5 oder 7 Tage.
Beim gemeinsamen Gang durch den Hochhauskomplex fällt mir auf, überall gibt es gepflegte und liebevoll angelegte Grünflächen und Blumenbeete. Alles wirkt renoviert, Unrat, Fehlanzeige. Die glatten Fassaden sind frisch gestrichen, Graffitis sucht man vergeblich. Das Sprayen ist in Singapur streng verboten, ebenso das Wegwerfen von Kaugummis oder Zigaretten. In den langen Fluren hängen Nachbarn ihre Wäsche auf, man sieht ältere und jüngere Leute miteinander plaudern. Statt Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss öffentliche Begegnungsstätten oder wie hier Supermarkt, Friseur und Bäckerei. Man kann Dinge des täglichen Lebens kaufen, ohne mit dem Auto fahren zu müssen. Die nächste Bus- oder U-Bahn-Station liegt in 3 Minuten Entfernung, so hat es die Regierung vorgeschrieben. In Gehweite bietet diese Anlage alles, was Menschen zum Leben brauchen. Schulen, Kindergärten und medizinische Versorgung und mehr noch.
Dazu gehört auch die Politik der ethnischen Integration. Wir wollen die soziale Interaktion fördern, indem wir unsere Wohnviertel ethnisch durchmischen, um vielfältigere Gemeinschaften zu schaffen.
Sagt Wong Hong Quan vom Ministerium für nationale Entwicklung. Und das heißt, Chinesen, Malaien, Inder und andere Ethnien werden nach einem staatlich festgelegten Schlüssel auf die Stadt- und Wohnviertel verteilt. So gäbe es keine Ghettobildung in der Vielvölkermetropole Singapur, bestätigt auch Keith. Eigentumswohnungsbau als Laboratorium der Gesellschaft, das stärke den sozialen Zusammenhalt und beuge der Verslammung vor. Gleichwohl ist das System des Public Housing alles andere als perfekt. Die Regierung verbindet den Zugang zu den günstigen Wohnungen mit antiquierten gesellschaftspolitischen Vorstellungen und stößt damit auch auf Kritik. Junge Paare müssen verheiratet sein, um eine Public Housing Wohnung erwerben zu können. Singles unter 35 haben praktisch keine Chance auf ein staatlich gefördertes Zuhause, ebenso wenig Alleinerziehende unter dieser Altersgrenze. Das sagt auch Keys Inc.
Actually, a lot of people would get married just to get an apartment.
Viele Leute heiraten nur, um eine Wohnung zu bekommen. Klar, zu heiraten ist immer eine große Entscheidung, egal wo man herkommt. Letztendlich fördert die Regierung das Heiraten, auch um die Bevölkerung zu vergrößern. Aber es gibt eine Menge Menschen wie mich, die nicht heiraten, nur um eine Wohnung zu bekommen. Meine Partnerin und ich, wir haben unsere eigenen getrennten Wohnungen. An manchen Tagen leben wir bei ihr, eher außerhalb der Stadt. An anderen Tagen wollen wir zurück in die City. Das hängt von unserem Lebensstil ab.
Zum Abschied gibt es eine herzliche Umarmung und noch einen letzten Hinweis. Trotz der Erfolge des öffentlichen Wohnungsbaus stehe das Land vor neuen Herausforderungen, sagt Kies. Die zunehmende Überalterung der Bevölkerung stelle das Wohneigentumsmodell auf die Probe. Der Grund? Die immer älter werdende Bevölkerung habe Bedürfnisse, die erst noch berücksichtigt werden müssen. Die Regierung sei gefordert, barrierefreie Wohnungen und eine altersgerechte Infrastruktur zu schaffen. Da sind sich Keys Inc. und Pei Chuan Yo einig. Aber das gelte auch für Deutschland, füge ich beim Abschied noch hinzu.
Überalterung, ein Problem, das wir ja auch in Deutschland kennen. Michael, wenn wir bei Gebäuden sind, bei Architektur, dann müssen wir noch einmal ins Büroviertel Singapurs schauen, in den Central Business District und zum Marina Bay Sands. Bist du ein Fan moderner Architektur?
Total. Wenn ich irgendwo bin, gehe ich gerne in alte, aber auch neue Stadtteile, um zu schauen, was tut sich dort in der Stadtplanung. Und Singapur ist natürlich ein wunderbares Beispiel, wo man in den Wolkenkratzer, in den neuen Bauten schauen kann, wie sich die Stadt insgesamt entwickelt. Und was ganz toll ist, ist einfach die Stadtplanung. Wenn dort heute Hochhäuser gebaut werden, die müssen begrünt werden. Es gibt Freiluftterrassen in diesen Hochhäusern. Also man versucht, Grünflächen in die Stadt, in die Häuser zu integrieren. Nachhaltiger Städtebau, das ist eindrucksvoll.
Und da kommen wir gleich auch noch drauf, ganz genau. Da ist immer alles geplant. Ich habe das Marina Bay Sands, das MBS, eben angesprochen. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, diese drei Säulen da mit diesem Deck da oben drauf, dem Skydeck. Da ist ein Infinity Pool und dann sieht das Ganze aus wie so ein aufgeschnittenes U-Boot oder so ein halber Zeppelin, wenn man von unten kommt. Warst du da drin? Hast du dir angeschaut?
Nein, also das Bild finde ich...
Nein,
das Bild ist wunderbar mit dem aufgeschnittenen U-Boot, aber mich hat das nicht interessiert. Ist alles subjektiv. Für mich ist das zu viel Disneyland, zu viel Konsum, zu viel traditioneller Tourismus. Die Touristen werden dort, ja, ich sag mal, da will man so viel Geld wie möglich rausholen aus denen. Aber du hast natürlich recht, das ist ein ikonografisches Wahrzeichen dieser Stadt geworden, so wie die Elbphilharmonie in Hamburg, ja.
Tja, Singapur erfindet sich ja auf eine Art, auch gerade was die Ökonomie angeht. Du hast den Tourismus eben angesprochen. Eigentlich jedes Jahr, nein, alle paar Jahre neu, um ja auch Investoren anzulocken, um Geld ins Land zu holen, müssen sie auch tun. Derzeit ist Singapur gerade Green City und das ist sie auch wirklich. Was zeichnet sie aus?
Ja, vielleicht überraschend. Die Stadt ist etwa so groß wie Hamburg, hat dreimal so viel Einwohner und ein Drittel der Landfläche ist Grünfläche, ist Wald, ist Regenwald. Wo immer du hingehst, du findest Parks, den National Botanic Garden. Du steigst in den Bus ein, steigst an der Bushaltestelle aus und bist im Dschungel, im Regenwald und kannst dort eine Wanderung machen. Das ist schon echt eindrucksvoll. Und ja, in Singapur wird darauf Wert gelegt, in der Bebauung auch, dass man Green Energy, dass man Nachhaltigkeit fördert. Es gibt gerade ein großes Programm, das dort in der Stadt durchgeführt wird, in Zeiten des Klimawandels, um den CO2-Fußabdruck in so einer Megacity so klein wie möglich zu halten. Vielleicht ein Fun-Fact am Ende noch dazu. In einigen Stadtteilen gibt es sogar solarbetriebene Mülltonnen, solche Smart Bins, die melden der Müllabfuhr automatisch, wann sie voll sind und sind gleichzeitig WLAN-Hotspot.
Dann geht es jetzt mal mit Michael Marek in die Edible Garden City, die man also verzehren kann, essen kann, muss man so sagen.
Ein Wald aus Hochhäusern, denke ich, als es mit dem Taxi in den Stadtteil Queenstown im Südwesten von Singapur geht. Baulärm liegt in der Luft, Gebäude mit 40 und mehr Stockwerken aus Glas, Stahl und Beton. Und direkt daneben wird das Grau der Stadtarchitektur durch das satte Grün einer Gärtnerei verdrängt. Edible Garden City steht auf dem runden Schild am Eingang. Eine unwirkliche Idylle. Hier werden Kräuter, Gewürze und Gemüse angebaut. Ländliches Flair inmitten der Megacity. Sarah Rodriguez heißt mich willkommen.
Today I want to show you guys around, kind of see and taste and understand.
Ich möchte Sie ein bisschen herumführen, damit Sie sehen, schmecken und verstehen können, was wir hier machen und worum es uns geht. Wir wollen unter anderem die Art und Weise verändern, wie wir Lebensmittel konsumieren. Also lassen Sie uns losgehen.
So, let's take a walk.
Sarah Rodriguez arbeitet für Edible Garden City. Hier in der Jalan Penjara Street, auf Deutsch Gefängnisstraße, liegt die Zentrale der Organisation. Gepachtetes staatliches Land, das den Betreibern der Farm von der Regierung überlassen wurde. Auf dem Gelände der Gärtnerei fallen mir riesige schwarze Säcke auf, die mit Erde und Pflanzen gefüllt sind und als mobile Miniaturäcker auf Asphaltflächen genutzt werden. Während Sarah Rodriguez mich über das Gelände führt, drücken freiwillige Helfer Setzlinge in kleine Förmchen, tragen Sonnenhüte aus Stroh und erdverschmierte Gummistiefel. Ein junger Mann ist gerade zum Einkaufen gekommen. Ein Mitarbeiter erklärt ihm, was es mit dem Borretsch auf sich hat. Die Blätter eignen sich als Zutat für Salate und Suppen und haben einen frischen, leicht salzigen Geschmack.
2019 hatte die Regierung das sogenannte 30-zu-30-Ziel verkündet. Das bedeutet, dass Singapur bis 2030 aus eigenen Mitteln 30% des Bedarfs an Lebensmitteln decken will.
Derzeit werde nur 1% des Inselstaates landwirtschaftlich genutzt, sagt Sarah Rodriguez. 90% aller Lebensmittel würden importiert. Rindfleisch aus Australien, Eier aus Neuseeland, Gemüse aus Malaysia, Indonesien, China und Europa. Die Covid-19-Pandemie habe Singapur gezeigt, wie verletzlich das Land sei. Hamsterkäufe und Grenzschließungen hätten für Engpässe gesorgt und einen Bruch der Lieferketten. Wir waren schockiert über die leeren Supermarktregale, so die Mitarbeiterin von Edible Garden City.
Wenn man heute in einen Supermarkt geht, dann wissen die Verbraucher, ein roter Aufkleber auf der Gemüsetüte bedeutet, dieses Gemüse stammt aus regionalem Anbau. So kann man bewusst lokale Produzenten unterstützen, statt etwas zu kaufen, das über lange Transportwege importiert wurde. Was die Erzeuger betrifft, so werden die unterschiedlichsten Orte für landwirtschaftliche Nutzung erschlossen. Zum Beispiel Flächen in Wohnsiedlungen oder auf Parkhäusern.
Spaces on top of multi-story car parks, zone for urban farming.
Während wir in der Gärtnerei unterwegs sind, fallen mir geschlossene Käfige voller Soldatenfliegen auf. Ihre Ausscheidungen dienen als natürlicher Dünger, erklärt mir Sarah, während die Tiere selbst als proteinreiche Nahrung an Hühner verfüttert werden. Was in Edible Garden City angebaut wird, will ich von Sarah Rodriguez wissen. Keine Tomaten wie in Europa, sagt sie, stattdessen Okra, Chili und Granatäpfel. Außerdem züchte man tropischen Thymian, der an 70 Restaurants geliefert werde, viele davon mit Michelin-Stern. Dazu kämen Mangold, Blattgemüse, Kartoffeln, Pilze, Karotten, Kürbis und natürlich der malaysische Königssalat Ulam Raja.
So whatever we grow at our farms is actually edible.
Alles ist essbar, was wir auf unserem Hof anbauen. Viele Pflanzen haben sogar eine eigene Geschichte. Schauen Sie hier, Ulam Raja. Der Königssalat ist die wichtigste Zutat für unser Nationalgericht Nasi Ulam, ein Kräuterreisgericht. Sehr beliebt, nicht nur in der malaysischen Gemeinschaft von Singapur.
Die landwirtschaftlichen Produkte verkauft Edible Garden City an Restaurants, aber auch an Einzelhaushalte. Seit einigen Jahren schon ist es möglich, sich wöchentlich eine Gemüse-Abo-Kiste nach Hause bringen zu lassen oder hier abzuholen. Zu den Abnehmern gehören vor allem junge Ehepaare mit Kindern. Denen sei es wichtig, dass ihr Nachwuchs gute Lebensmittel bekommt, um gleichzeitig Local Farming zu unterstützen.
Was wir langsam erkennen, wir müssen den Menschen auch zeigen, wie man landwirtschaftliche Böden pflegt, um die besten Erträge herauszuholen. Deshalb geben wir auch Gartenbaukurse. Wir verzichten auf Pestizide oder schädliche Chemikalien, setzen stattdessen natürlichen Dünger ein, der gut für die Umwelt ist. Künftige Generationen sollen diesen Boden weiter nutzen können. Singapur verfügt nicht über viele natürliche Bodenressourcen. Deshalb müssen wir sorgsam damit umgehen. Das ist uns sehr wichtig.
Singapur verfügt nicht über viele natürliche Ressourcen, klar, wie auch. Aber Michael, es übt eine große Anziehungskraft aus, gerade jetzt, wo viele Firmen, Unternehmen aus Shanghai oder Hongkong etwa, weggehen, weg aus China gehen, so muss man es klar sagen, oder zumindest daran denken. Michael, jetzt haben wir ja so viel Begeistertes über Singapur erzählt, da gibt es schon auch Schattenseiten. Die eine ist, dass es kaum noch bezahlbar ist, das Leben da, nicht, oder?
Ja, also es gibt so ein internationales Ranking der teuersten Städte der Welt. Da liegt dann eins Hongkong und danach kommt schon Singapur vor New York und vor Zürich. Also das ist ein teures Pflaster und ohne dieses Public Housing, wir haben da ja im ersten Teil schon drüber gehört, gäbe es wirklich Wohnungsnot dort. Aber die Regierung versucht das zu regulieren, eben auch für Leute, die nicht so viel Geld haben. Apropos nicht so viel Geld haben, Singapur liegt vorne bei den reichsten Städten der Welt. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Bruttoinlandseinkommen liegt bei 82.000 Euro, das ist doch ein ganz schöner Betrag und weist darauf hin, wie reich dieses Land ist, dass es von der dritten in die erste Welt geschafft hat.
Ja, und es ist so reich, dass man, obwohl man nirgendwo schnell fahren darf, glaube ich, so viele Ferraris und Lamborghinis sieht wie sonst nirgendwo auf der Welt. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wir schauen jetzt weiterhin mal auf den Verkehr, aber ein bisschen anders, nämlich auf den Teil, wo man schon sagen kann, da ist Singapur auch Vorbild. Autofahren, wir haben es eben erwähnt, ist eben auch exorbitant teuer. Da gibt es ein System, das es teuer macht. Das Nahverkehrssystem ist wirklich exorbitant gut. Siehst du das auch so? Ist das für dich vorbildlich gewesen? Hast du es genutzt?
Ja, natürlich. Das muss man nutzen. Es gibt überhaupt keinen Grund, in Singapur mit einem Auto zu fahren. Die U-Bahn ist wirklich Weltklasse. Das ist komfortabel, das ist sauber, das ist pünktlich. Das ist sogar so sauber wie im Krankenhaus, so hat man das Gefühl. Und alles ist automatisiert, pünktlich. Man sollte die immer nehmen. Die staatliche Politik sagt, von einem Wohnhaus darf es nur 3 Minuten dauern, bis du zu so einer U-Bahn-Station kommst. Also auf jeden Fall machen. Und dahinter steckt ein Plan auch. Nämlich der Plan, das Autofahren so schwer wie nur möglich zu machen. Du hast das erwähnt. Du musst eine Lizenz kaufen dafür, dass du überhaupt Auto fahren darfst. Die ist so immens teuer. Die wurde sogar für mehrere Jahre ausgesetzt. Das heißt, es wurden gar keine Neuwagen mehr zugelassen. Und wenn du Altautobesitzer bist, dann musst du jedes Jahr eine Gebühr bezahlen. Die steigt sogar noch. Also, dass es überhaupt keinen Anreiz gibt, Autos zu fahren, auch wenn Lamborghinis, Ferraris dort überall zu sehen sind. Das stimmt. Ich habe noch mal geschaut, so ein einfacher Toyota kostet ungefähr 100.000 Euro in der Anschaffung. Das ist ja Irrsinn hier. Da kannst du ja 4 Autos in Deutschland kaufen. Also man macht das bewusst den Leuten schwer, zu Recht, damit man in die U-Bahn geht. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe das leider nicht gemacht, das gibt sogar Apps. Und in diesen Apps versucht man, den Verkehr zu regeln. Du nimmst die Metro vielleicht nicht zur Stoßzeit, fährst nach deinem Job, gehst du erst noch in eine Bar, nimmst einen Cocktail und kriegst den Cocktail umsonst über diese App. Das ist ja klasse. Also zur Verkehrssteuerung, da steckt ein Plan dahinter. Das ist schon toll.
Cocktail trinken zur Verkehrssteuerung, das nehme ich jetzt mal mit. Wenn man mal raus will aus der ordentlichen, gut organisierten, aber auch stressigen Stadt, haben wir ja alles ein bisschen beschrieben, dann fliegt man mal eben übers Wochenende auf eine thailändische Insel oder man nimmt eine kleine Fähre nach Pulau Ubin, einer der letzten natürlichen Oasen des Stadtstaates, und Michael Marek hat genau das für uns getan.
Wir sind hier in dieser Ort, heißt Changi. Changi ist nordöstlich von Singapur und wir wollen zu dieser Insel Pulau Ubin fahren. Wir müssen mit dem Fähre, das dauert wahrscheinlich zwischen 15 bis 20 Minuten.
Kay Jiu begleitet mich. Der Singapurer, der in Deutschland studiert hat, kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß wie Helgoland ist. Für mich überraschend, einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Und hier sehen Sie nicht so viele Menschen. Nur einige Leute, die sind hier gewohnt. Es gibt einige Familien, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja, und hier haben wir diesen Naturpark. Die Biodiversität ist sehr gut. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die andere Ende von dieser Insel fahren. Es gibt Korallen hier, einen Mangrove-Sumpf hier.
Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Tsungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt mir Herr Chiu. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu.
Pulau Ubin? Die Insel ist die Heimat vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzen und Tiere, darunter einige, die nirgendwo sonst in Singapur zu finden sind.
Die Artenvielfalt von Pulau Ubin zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt mir der junge Wissenschaftler. Deshalb sei der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Dieser kleine Kerl trägt seinen Namen nur deshalb, weil er äußerlich einem Vampir ähnelt. Doch dieser falsche Vampir ernährt sich ausschließlich von Insekten und Pflanzen. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier. Ein sehr scheues und interessantes Säugetier, weil es mit Schuppen bedeckt ist.
Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsort für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Languren und sogar Nashornvögel.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkankschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Es ist schwül und heiß. Deshalb mieten wir ein Taxi und wollen in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Jawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs geht es durch tropischen Regenwald und wir begegnen Waldbewohnern mit feinen Nasen. Kay Cheu.
Wir sind hier in diesem Regenwald. Das ist nicht so dick. Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Wabor, die suchen etwas zum Essen, aber Untergrund und so weiter. Sie nehmen ihre Schnauze und sie graben, ja. Wildboar, das ist ein wildes Schwein, ja.
Die Wildschweine seien an die Menschen gewöhnt, erklärt mir Herr Cheu. Die wüssten genau, wie man an die Köstlichkeiten herankommt. Vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitor-Lizard, die ist auch hier, Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig mit diesen Nacktieren, die kommen raus, die suchen, essen und so weiter. Ja? So, es gibt auch Schmetterlinge, schauen Sie da. Oh. Ja, okay.
Am Ende des Weges wartet ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe, frage ich den Wissenschaftler.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können. When we look at something like this.
Michael, wir haben ein paar Ausschnitte von Singapur kennengelernt. Wir wissen, da fehlt noch einiges. Wer 3-4 Tage in den Stadtstaat reist, ich würde sagen, das ist ein guter Zeitraum, wenn man so einen Asienurlaub geplant hat. Wo muss man unbedingt noch hin?
Das ist natürlich auch total subjektiv und ich würde kein Spielcasino empfehlen, obwohl da so viel Geld umgesetzt wird. Ich würde auch keinen Vergnügungspark wie Sentosa Island empfehlen. Das kennen wahrscheinlich viele oder haben schon mal davon gehört. Ich würde eine Wanderung machen. Ich würde in den Botanical Garden gehen, der inmitten der Stadt liegt. Da erfährt man was auch über die koloniale Vergangenheit Singapurs. Der Garten wurde 1859, glaube ich, von den Briten gegründet. Die haben das genutzt, weil sie auf der Suche nach Rohstoffen gewesen sind. Und so kann man doch etwas über die Geschichte, über den westlichen Imperialismus, der sich dort auch niedergeschlagen hat, mitbekommen. Und gleichzeitig ein toller Garten und Geheimtipp, unbedingt den Orchideengarten aufsuchen. Dort kann man ja nach der Orchidee Barack Obama oder Olaf Scholz suchen.
Oder auch nach der Kanzlerin, glaube ich, nicht?
Ja. Angela Merkel ja. Gibt's auch, genau. Und ein zweiter Tipp von mir wäre unbedingt eine Regenwaldwanderung zu machen. Das ist echt möglich, in der Megacity durch den Regenwald zu laufen. Aber unbedingt Wasser mitnehmen, viel Wasser mitnehmen. Die Hitze, die Schwüle ist enorm. Und wenn man da so kleine Aufstiege macht, das ist nicht ohne, unbedingt machen. Und natürlich so eine Public Housing Tour, wie am Anfang. Da lernt man die Menschen wirklich zu Hause kennen. Man sieht, was haben die für Möbel, wie leben die dort zusammen. Das ist toll. Und man kriegt auch was von der Mentalität mit, so eine Art Rücksichtsphilosophie der Menschen, die da heißt, tue nichts, was andere einschränken würde. Das finde ich ist schon ganz spannend für uns.
Und dann kann man auch noch an die East Coast fahren. Ich kann es nicht sein lassen, noch einen Tipp hinterher zu schieben. Da verbringen nämlich die Singapurer gern ihr Wochenende auch. Also die normalen Singapurer, da kriegt man da einen Eindruck. Ganz viele von den Maids sind dann dort und haben dort ihren Day Off, ihren freien Tag und so, auch sehr schön. Und dann sind die 4 Tage in Singapur auch schon rum. Und die Sendung ist es auch. Michael, das war ganz toll. Danke. Singapurer Eindrücke von und mit Michael Marek.
Vielen Dank, Udo.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Hanna Brünjes, Konrad Winkler und Udo Schmidt. We sail tonight for Singapore, where all is mad as Harris here. I've fallen for a tawny moor, took off to the land of Nod, drank with both the Chinamen, walked the shores of Paris. I danced along the colored wind, dangled from a rope of sand. You must say goodbye to me.
Ein Podcast von NDR Info.